kein Lied so für den Übergang, ne? Gut, dann fange ich an zu predigen. Ich möchte gerne zu Beginn der Predigt mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein lebendiges Wort. Danke dir, dass du uns diesen Sonntag schenkst, darauf zu hören, es anzuschauen, es in unseren Herzen wirken zu lassen. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Wunder tust, dass es uns bewegt, uns zu dir zieht, dir näher bringt, uns einen Blick werfen lässt in dein Herz. Bitte, dass du das heute Morgen auch schenkst. Danken dir, dass du hier bist. Danken dir für dein machtvolles Wirken. Amen. Am 20. August, das ist nicht mehr lange hin, werden wir hier im Haus die Ferienkinderwoche haben. Und manchmal ist das ja so, dass man an den Werbetafeln vorbeigeht, aber vielleicht weiß doch noch jemand, was das Thema sein wird, der Ferienkinderwoche. Jemand eine Vorstellung? Hä? Renate weiß es, David, genau. Wir werden uns mit König David befassen und ich habe gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr, die ihr bei der Ferienkinderwoche leider nicht dabei sein könnt, aus verschiedenen Gründen, doch ein bisschen in das Thema David reinkommt, damit ihr sehen könnt, spüren könnt, was wir mit den Kindern dort zum Teil veranstalten. Ich setze heute mal ein bisschen mehr voraus als sonst, sonst wird es zu lang. David ist der zweite König von Israel. Vorher gab es den Saul, der irgendwann sozusagen von der Schippe springt und Gott ihn quasi schon mal absetzt, der aber noch weiter als König agiert. Bei Königshäusern ist das ja so, dass sie bis heute Menschen faszinieren. Eine ganze Medienindustrie lebt vom britischen Königshaus. Selbst wenn man nicht die bunte Gala oder wie sie alle heißen abonniert und auch nicht beim Friseur liest, selbst auf den Covern kriegt man ja schon genug mit, was die Medien alles an den Königshäusern in Britannien interessiert. Zum Beispiel intimste Telefonate zwischen Camilla und wie heißt nochmal der Prinz? Charles, Karl. Oder der Unterhosenauftritt von Prinz Harry in der Disco. Nicht davon gehört, Claudia? Ach, das weiß man doch. Oder die ganzen Klamotten, die sind ja stilbildend, Kate, und die neue habe ich schon wieder vergessen. Egal, wo die sitzen, die werden fotografiert und dann die Designer, die das Ding entworfen haben, die sind gemachte Leute. Jedes Lächeln von den Kleinen da, den Nachfahren von William und Kate, werden fotografiert, kommentiert, also irgendwie. Aber das ist nicht nur ein Phänomen der Neuzeit, sondern das Gleiche gibt es im Grunde genommen auch bei David. Es ist schon erstaunlich, Abraham wirkt ja auf uns so vielleicht als derjenige, der recht wichtig ist, Mose auch. Aber die meisten Kapitel im Alten Testament, die geschrieben worden sind, handeln von, Johannes, von David. Genau, es sind 40. Und man hat den Eindruck, da ist so eine Art Klatschreporter dabei, der wirklich alles mitschreibt, was David so veranstaltet. Und das Faszinierende ist, dass die den machen lassen. Da wird nichts zensiert. Und da finden wir genau die gleichen Geschichten wie im britischen Königshaus. Also eine Art Unterhosengeschichten, als David auch in der Unterhose tanzt. Seine ganzen Affären, seine Auftragsmorde, was fällt uns noch so ein? An Skandälchen. All das jedenfalls findet sich auch bei David wieder. Und wird berichtet, ohne dass es zensiert wird. Das finde ich schon sehr faszinierend. Und so bekommen wir ein sehr anschauliches Bild von David, von seinem Licht und eben auch von seinen Schattenseiten. Beides steht drin, nichts wird ausgelassen, hat man den Eindruck. Hinzu kommen dann noch, um diese Fülle an Informationen zu erweitern, sind die Psalmen. Viele Psalmen werden David zugeschrieben oder gehen auf ihn zurück. Und auch da bekommen wir ein sehr lebendiges Bild von dem, was in diesem Mann lebt, an Frömmigkeit, an Beziehung zu Gott. Nicht zuletzt finden wir von David auch eine direkte Linie ins Neue Testament. Bethlehem ist der Ort, wo David groß wird. Das heißt, die Stadt Davids, dort wird Jesus geboren. Jesus ist ein Nachfahre Davids, deshalb wird er gerufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus betet am Kreuz aus Psalm 22 einige Verse, also Verse seines Ahnherrn David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wir sind bei König David bestens im Bilde und da muss ich schon sagen, wundert es, dass Gott diesen Mann trotzdem zum König auswählt und sogar zum Ahnherrn seines Sohnes Jesus. Man sieht so viel Dunkles, auch Helles in seinem Leben, wo man fast sagen würde, wow, also das ist schon ein starkes Stück, den Mann noch zum König zu wählen. Dennoch beruft Gott ihn, und zwar mit einem sehr markanten Satz. Gott sagt nämlich, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Diesen Satz spricht Gott zum Propheten Samuel in der Berufungsgeschichte von David. Und weder der Prophet noch der Vater von David konnten sich jemals vorstellen, dass David König werden wird. Und jetzt lesen wir die Berufungsgeschichte einfach mal. Sie steht in 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen, in meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Doch Samuel wandte ein, wie kann ich dorthin gehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortet der Herr, nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen. Lade Isai zum Opferfest ein, was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Samuel gehorchte dem Befehl des Herrn. Seine Ankunft in Bethlehem erregte Aufsehen. Erschrocken kamen die führenden Männer ihm entgegen, fragten, dein Besuch bedeutet doch hoffentlich nichts Schlimmes? Nein, nein, beruhigte er sie, es ist alles in Ordnung, ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer darzubringen. Reinigt euch, so wie es vorgeschrieben ist, und kommt dann mit mir zum Opferfest. Isai und seine Söhne lud Samuel persönlich ein und weihte sie für das bevorstehende Opfer. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist er, der Fürst und Gesalbte Israels. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes ließ Isai Schammah vortreten und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbeigehen. Und zuletzt sagte Samuel zu Isai, der hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alles deine Söhne? Alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai, aber er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. finde das, ich habe es schon gesagt, sehr faszinierend, an wen Gott diese Feststellung richtet. An den Propheten Samuel. Habt ihr den Eindruck, dass Gott diesen Propheten, der ja ein Abo hat auf Durchblick und auf Menschenkenntnis, dass Gott diesen Propheten ein Lehrstück erteilt? Und das ist Samuel nicht gewohnt. Es heißt so, er ist Prophet. Wenn man seine Geschichte sich ein wenig anschaut, er wird als junger Mensch schon zum Propheten berufen. Er hört relativ früh das Reden Gottes. Er wird dann so eine Mischung aus Prophet und Richter in Israel. Er ist der Königsmacher. Er salbt Saul zum König. Er berät Saul, wie er seine Kriege zu führen hat. Er formuliert das Königsrecht, also was ein König darf und was nicht. Und dieser Samuel wird im Laufe seiner Lebenszeit ein echt selbstbewusster und auch machtbewusster Mensch. Die Menschen verehren ihn und respektieren ihn letztlich mehr, auch aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Dienstes, mehr als den König. Sie kommen mit allen möglichen zu ihm, unter anderem auch darum, wollen wir herausfinden, wo sind meine Esel hin entlaufen? Und der Prophet sagt, geh dahin, dort wirst du sie finden. Samuel wird im Lauf seines Lebens zum Gegenüber vom König. Er wird im Grunde genommen so eine Art graue Eminenz. Wenn Gott zu einem Menschen redet, dann zu Samuel. Und zudem sagt Gott, Samuel, du siehst, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Samuel lässt sich von der Größe und Gestalt dieses ersten Sohnes von Isai schwer beeindrucken. Sagt, wow, was für ein stattlicher Mann, das ist er. Und so hat man den Eindruck, dass selbst der Prophet Samuel so seine eigenen Ideen hat, wie ein König auszusehen hat, was er zu tun hat, was er so darzustellen hat. Er hat auch seine Vorlieben und seine Grenzen. Auch Samuel ist darauf angewiesen, dass Gott frisch und neu zu ihm redet. Und sein ganzer Dienst geschieht eben in einer tiefen Abhängigkeit zu Gott, zu seinem Reden. Und ich glaube, dass dieser Satz, der Mensch sieht, was vor Augen ist, letztlich auch uns gilt. Dass wenn schon dieser Prophet das hören muss von Gott, um wie viel mehr wir selber. Und er sollte uns demütig machen im Beurteilen von Menschen. Das nicht zu schnell zu tun, sondern immer noch mal hinzuhören und hinzuschauen, wer ist dieser Mensch wirklich? Und sich bewusst zu machen, ich sehe letztlich doch nur, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Kommen wir nun zu David. Was sehen die Menschen in David? Also, David heißt übersetzt, weiß das jemand? Liebling. Im Rheinischen wird man sagen Liebchen. Komm bei die Mama, ja. Komm bei die Papa. Liebling heißt, ist im Grunde genommen der Ausdruck, ist ein typischer Name für das Nesthäkchen. Also ist jemand von euch in einer größeren Familie groß geworden und der Letzte oder die Letzte? nur du, Katharina? Nee, das kann doch nicht sein. Ich bin der Erstgeborene, ich kann nicht mitreden. Okay. Wäre schön, eure Erfahrung mal zu hören, wie war das so als Nesthäkchen? War gut? Das heißt, ihr habt immer irgendwie einen Bonus gehabt und sagt, ja, es geht durch. Aber wurdet ihr denn für voll genommen? Das ist der Nachteil, so, ach, es ist nur die Kleine. So war das mit David auch. Der Vater hat entschieden, den laden wir erst gar nicht ein, wenn der große Prophet kommt. Am Tisch der Großen hat der nichts zu suchen. Das heißt, der kann weiter bei den Ziegen und bei den Schafen bleiben, ja. Also der Vater hatte ihn mehr oder weniger vergessen. Ach, der Mensch ist ja doch noch einer. Kathi, komm, ist noch was übrig, kannst dich auch dazusetzen. Und man hat fast den Eindruck, als Samuel den dann sieht, der Prophet, dann sagt Gott, das ist er. Nur auf, nun sag ihn schon. Und der denkt, oh weia, der ist ja noch Teenager. Ist ein Knabe noch, heißt es eigentlich. Hier in der Übersetzung heißt es so schön, ein junger, schöner Mann. Aber er war eigentlich noch ein Knabe. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das ist für mich die Kernfrage gewesen, was sieht denn nun Gott im Herzen von diesem Teenager David, was alle anderen nicht sehen? Nun ist es leider so, dass Gott es an dieser Stelle nicht verrät, sondern einfach nur die Salbung da durchziehen will. Aber in diesem Satz steckt für mich drin, dass Gott etwas, dass er sagt, in dem Jungen steckt etwas, was ihn qualifiziert, König zu sein. Und damit will er eben auch, dass er ein Ahnherr seines Sohnes Jesus wird. Und ich bin mir sicher, dass Gott ziemlich genau weiß, was David in seinem zukünftigen Leben so alles veranstalten wird. Klar sieht er, wie der David mit dem Riesen Goliath kämpft und sieht sein mutiges Herz oder wie er das Jerusalem von den Jebusitern erobert, zur Hauptstadt macht. Er sieht die Heldentaten, er sieht ihn, wie er die Psalmen vielleicht bei seinen Schafen dichtet und singt. Aber er sieht ihm auch beim Ehebruch zu und er sieht, wie er den Mordauftrag gibt, wie er bei seiner Erziehung versagt. All das sieht Gott. Und dennoch sagt er, in dem Herzen ist etwas drin, was ihn zum König qualifiziert. Da ist etwas, was Gott zutiefst freut. Ich habe das dann so gemacht, dass ich das mal verglichen habe mit König Saul und David. Was sind eigentlich die Unterschiede? Auf den ersten Blick denkt man, so viel anders machen die eigentlich gar nicht. Aber es sind doch so drei Dinge, die ich finde, wo sie sich sehr unterscheiden. Und das Erste, was man bei David sehen kann, ist eine ganz tiefe Leidenschaft für Gott. Und das schon als Teenager. Ich will jetzt nicht diese Goliath-Geschichte näher erzählen, die werden wir am Dienstag in der Ferienkinderwoche machen. Also wer ein bisschen Näheres erfahren will, der kann da gerne kommen. Also Goliath, der Riese, der Philister. Es ist Krieg zwischen Israel und den Philistern und der ist ein Riese, ist eben größer als die anderen alle und stellt sich hin und sagt, pass auf, einer von euch kommt, kloppt sich mit mir, wer gewinnt, dessen Volk hat dann gewonnen. Weil er so groß ist und so frech ist, traut sich keiner. Und er beschimpft das Volk Gottes und flucht und lacht über Gott. Und als David dann als Teenager hinkommt, um seine Brüder mit Nahrungsmitteln zu versorgen, hört er das und ist empört, ist zutiefst empört. Und als er den Goliath entgegentritt mit seinem Stock und mit seiner Schleuder, sagt er, du darfst das Volk Gottes nicht verhöhnen. Ich werde dich töten, damit alle Welt erfährt, dass Israel einen Gott hat. Der macht das nicht, um sich zu prügeln, sondern weil da jemand ist, der Gott verflucht und verhöhnt. Und sagt, das kann man doch nicht auf Gott sitzen lassen. Alle anderen trauen sich nicht, aber er traut sich. Tiefe Leidenschaft für Gott. Und noch eine andere, jetzt komme ich noch auf Prinz Harry zurück. Es gibt noch eine zweite Situation, wo wir die Leidenschaft von David sehen können, seine Begeisterung für Gott. Und zwar entscheidet David, die Lade, die Bundeslade, ist eine Holzkiste, die Israel durch die Wüstenwanderung begleitet hat, die möchte er gerne nach Jerusalem holen. Und es heißt im 2. Samuel 6, Vers 14, als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, also mit dieser Lade, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachte David und allen Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie auf den vorgesehenen Platz in der Mitte. Dann ließ David dem Herrn Brand- und Friedensopfer bringen. Nach dem Opfer segnete er das Volk im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes. Alle Israeliten, Männer und Frauen, erhielten ein Laib Brot, ein Rosinen- und Dattelkuchen, und dann machten sie sich auf den Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine eigene Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast angekommen, als ihm Michal, seine Frau, entgegengeschossen kam, sage ich jetzt mal, schon entgegenkam. Ach, wie würdevoll ist heute der König vor seinem Volk aufgetreten, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel. Da war Stimmung in der Ehe, ne? David erwiderte, ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat dein Vater und sein Nachkommen die Herrschaft genommen und mir gegeben. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten, aber die Sklavin, über die du soeben herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren. Das ist eine leidenschaftliche Antwort, die David hier seiner Frau, sie ist ja immerhin eine Prinzessin, gegeben hat. Nichts dergleichen hört man von Saul. Mit zunehmender Regierungszeit spürt man, dass Saul eine Distanz zu Gott hat. Er spricht ja nicht mehr von meinem Gott, sondern wenn er mit Samuel sich unterhält, sagt er immer, dein Gott da. Also, eine Leidenschaft für Gott, die man in ganz verschiedenen Situationen bei David sieht, das ist es, was Gott, denke ich, in seinem Herzen sieht. Das Zweite, David hört auf Gott. Die Geschichte von David ist durchzogen mit dem Satz, steht immer wieder da in verschiedensten Situationen und David befragte den Herrn, soll ich dies tun, soll ich das tun? Immer wieder. In ganz vielen Entscheidungssituationen wendet er sich an Gott und sagt, ich will wissen, wo soll es lang gehen? Und dann setzt er es auch um. Er lässt sich vom Reden Gottes leiten und korrigieren. Und das ist viel eine Selbstverständlichkeit. Und das Dritte, David kehrt um zu Gott. Saul mit zunehmender Regierungszeit wird er immer eigenwilliger und macht dann eben auch Sachen, wo Gott ihm vorher genau gesagt hat, so sollst du es tun, und er macht es genau anders. Und Samuel, der eine echte Schwäche für den Saul hat, kommt dann zu ihm hin und sagt, hey, warum hörst du nicht auf Gott? Und sagt, ich will deine Ausreden gar nicht mehr hören. Und dann fängt Saul an, ja, die anderen waren schuld und die Umstände und dies und das und jenes. Aber er möchte auf keinen Fall das Gesicht vor dem Volk verlieren und beschönigt seinen Ungehorsam. Er erklärt immer wieder seine Sünde, aber er ist nicht willens, wirklich Buße zu tun. Das bringt Saul irgendwie nicht fertig. Kennt die Geschichte von David und Batseba, begeht Ehebruch, lässt den Ehemann dann auch noch umbringen und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und sagt, hey, was du da gemacht hast, ist nicht in Ordnung. Was macht David? Ihr könnt es im Psalm 51 nachlesen. Dort sagt er, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden nicht, vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Und dann sagt er, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. David redet nicht drumherum. Sagt er, es stimmt, ja, ich war es, ich habe das gemacht. Bekennt von Nathan und vor Gott sofort seine Sünde. Und wenn man bei Saul sieht, dass ihn seine Sünde wegtreibt von Gott, dann ist das bei David genau andersrum. Seine Sünde treibt ihn immer näher in die Arme Gottes. Ganz erstaunliche Erfahrung, die er macht. Gott aber sieht das Herz an. Drei Dinge habe ich genannt. Lasche für Gott, höre auf Gott, kehre zu Gott. Das sind die Dinge, die ich mir entdeckt habe, die David auszeichnen. Sie machen eine Person aus, einen Lebensstil, Leidenschaft für Gott, hören auf ihn, umkehren zu ihm. Das ist es, was Gott im Herzen von David sieht und was Gott freut. Und ich glaube, das ist bis heute so geblieben, dieses Wort, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, es gilt heute ja genauso. Auch Gott freut sich, wenn er in unserem Herzen diese Dinge sieht, eine Leidenschaft für ihn, Bereitschaft zum Hören und zum Umkehren. Gott reicht es manchmal, wenn noch ein Funke Leidenschaft da ist. Er kann diese Leidenschaft wieder neu entfachen und brennen lassen für ihn. Und es reicht, wenn in deinem Herzen so eine Ahnung ist, eigentlich wäre es mal wieder gut, nach dem Willen Gottes zu fragen. Da das Reich Gott. Wenn Gott das spürt, dann knüpft er daran an und kann dich in eine tiefere Vertrautheit mit ihm wieder neu hineinwachsen lassen. Dass eine Sehnsucht in dir entsteht, mehr und mehr, Tag für Tag, auf Gott zu hören. Dass es eine Grundausrichtung deines Lebens wird. Und Gott hat Freude daran, wenn wir nicht drumherum reden, wenn wir gesündet haben, wenn wir sie nicht erklären, nicht beschönigen, sondern wenn wir sie beim Namen nennen, wenn wir umkehren und beichten. Das sind altes Wort, aber das meint, dass wir sagen, ja, das habe ich gemacht und ich bitte um Vergebung. Gott freut sich über den kleinsten Anlass das. Mit Hartherzigkeit hat Gott ein echtes Problem. Aber wenn sich dein Mist noch rührt, damit kann er was anfangen. Und dann kannst du das erleben, was David eben auch erlebt, dass Sünde uns in die Arme Gottes treibt und nicht weg von ihm, selbst wenn man sich selbst fern von Gott fühlt. Sünde kann dich in die Arme Gottes treiben. Und dazu will ich auch heute gerne einladen. Und das Letzte, was ich sehr, sehr tröstlich finde, ist, was hier nochmal sehr deutlich wird, wenn andere Menschen dich verkennen, wenn die irgendwas in dir sehen, Gott sieht, er sieht dein Innerstes in dein Herz. Und er weiß, wie du wirklich bist. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz großer Trost. Gott verkennt dich nicht. Ja, soweit erstmal David für heute. Vielleicht mal nächsten Sonntag weiter. Wir gucken mal, ne? Amen, soweit erstmal. Ja, ihr Lieben, ich gebe an euch weiter.